Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben das Morgenthema Israel und die Religion der Kanaaniter. Das ist im Prinzip eine Weiterführung von Bibelstudientag-Themen, die ich in Herznach schon gehabt habe über die Religion der Sumerer. Wir haben dort gesehen, wie die Geschichte Abrahams in einem ganz neuen Licht erscheint, wenn man diese Religion kennt, weil viele Anspielungen in der Abrahamsgeschichte auf diese Religion zu finden sind. Dann haben wir uns dort auch schon beschäftigt mit der Religion der alten Ägypter. Und auch da wurde deutlich, wie die ganze Geschichte Israel in Ägypten und auch verschiedene Dinge dann später im Land viel verständlicher werden, wenn man den Hintergrund dieser Religion hat. Aber Israel war in seiner Geschichte mit einer ganzen Reihe von Religionen konfrontiert, eben nicht nur mit der sumerischen, der ägyptischen, sondern unter anderem, aber ganz besonders mit der Religion der Kanaaniter. Die Kanaaniter sind ja die Ureinwohner des verheißenen Landes, das später Israel geerbt hat unter Josua. Die Kanaaniter, oder man kann auch sagen auf Deutsch Kanaanäer, sind im engeren Sinn die Ureinwohner der Küstengebiete Syriens, Libanons und Israel. Im weiteren Sinn spricht man überhaupt auch von den Bewohnern der Küstengebiete Syriens, Libanons, Israels und des Binnenlandes als von den Kanaanitern. Aber woher kommen eigentlich diese Kanaaniter? Wir finden in 1. Mose 10 in der Völkertafel ganz genaue Angaben. Die Völkertafel ist ja etwas ganz Besonderes, ohne Parallele in der alten Welt. Da werden die drei Söhne Noahs nach der Flut verzeichnet und ihre Nachkommen. Im Ganzen findet man dort 70 Namen, aus denen sich die ganze Weltbevölkerung herleitet. Nun, in 1. Mose 10, Vers 6 lesen wir: Und die Söhne Hams, Kusch und Mitzrayim und Put und Kanaan. Kusch heißt übrigens schwarz, ist später in der Bibel der Name für Sudan, Äthiopien, Eritrea, für das Gebiet also südlich von Ägypten, Schwarzafrika. Von ihm stammen die Schwarzen ab. Dann Mitzrayim, das ist später in der Bibel der normale Name für Ägypten. Von Mitzrayim stammen die alten Ägypter ab. Dann haben wir weiter Put. Und Kanaan. Also Kanaan war ein Nachkomme, ein Sohn von Ham. Und von ihm stammen dann später die Kanaaniter ab. Ich lese noch 1. Mose 10, Vers 15. Und Kanaan zeugte Zidon. Von daher kommt dann auch der Name der Stadt Sidon im Libanon, seinen Erstgeborenen und Het und den Jebusiter und den Amoriter und den Girgasiter und den Heviter und den Arkiter und den Siniter und den Arvaditer und den Zemariter und den Hamatiter. Und nachher haben sich die Familien der Kanaaniter zerstreut. Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckt sich von Sidon nach Gerar hin bis Gaza, nach Sodom und Gomorra und Adama und Zeboim hin bis Lesha. Das sind die Söhne Hams, nach ihren Familien, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Nationen. Also, ein Volk hamitischen Ursprungs, das sich dann auch wieder aufgeteilt hat in zahlreiche Stämme, von denen wir hier gelesen haben. Was wissen wir über deren Religion? Also Kanaan als Sohn Hams wusste noch von dem einen wahren Gott, dem Gott seines Großvaters Noah, der ihn so wunderbar errettet hat. Aber die Nachkommen Kanaans haben den allein wahren Gott verlassen und haben eine eigene Religion aufgebaut. Und zwar ganz im Sinn, wie das in Römer 1 so eindrücklich beschrieben wird, die Entstehung der heidnischen Religionen. Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und jetzt ganz wichtig, und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Gottesdienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen verwandelt, als auch gleicherweise die Männer den natürlichen Gebrauch der Frau verlassend in ihrer Wohllust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Bis dahin. Also Römer 1 wirft den Heidenvölkern vor, sie haben die Wahrheit gekannt, sie haben den Schöpfergott gekannt, aber sie haben sich von ihm abgewandt. Und so war das auch mit den Nachkommen von Kanaan. Sie haben sich abgewandt von dem wahren Gott und haben begonnen, die Natur zu verehren anstatt den Schöpfer. Nun, was wissen wir über die Religion der Kanaaniter? Wir erfahren natürlich sehr viel aus dem Alten Testament. Aber man hatte in früheren Jahrzehnten, in früheren Jahrhunderten auch außerbiblische Informationen. Hier auf dem Blatt die vier letzten Punkte. Alte antike Schreiber wie Lukian von Samosata, 120 bis 180 nach Christus, er schrieb über die Religion und den Glauben der Kanaaniter. Dann weiter auch Philo von Byblos, 64 bis 141 nach Christus. Er beruft sich dabei auf einen kanaanäischen Priester, seinen Informationen. Weiter Plutarch von Chaironeia, 46 bis 120 nach Christus. Und schließlich der Philosoph Damaskios von Damaskus, 458 bis 533 nach Christus. Allerdings merken wir, diese Informationen, die man hatte, sind alle aus sehr später Zeit. Und so ist das natürlich, war das immer ein bisschen schwierig, ob man von diesen Informationen wirklich zuverlässig Rückschlüsse ziehen kann auf das, was die Kanaaniter zur Zeit der Landnahme unter Josua glaubten und so weiter. Aber das hat sich im 20. Jahrhundert deutlich verändert. Punkt 2 bei den Quellen, die Keilschrifttexte von Ugarit, Ras Shamra. Um 1930 wurde in Nordsyrien, in Ras Shamra, wurden Hunderte von Keilschrifttafeln entdeckt. Man hat die entziffern können und was kam heraus? Diese Keilschrifttafeln sind in einer bis dahin unbekannten Sprache geschrieben, Ugaritisch. Eine Sprache, die aber verwandt ist mit Hebräisch. Recht eng verwandt ist mit Hebräisch. Und da hat man viele Mythen über Baal und die verschiedenen kananitischen Götter gefunden. Und das Interessante, nun, diese Texte stammen aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. Also da haben wir wirklich Informationen aus der biblischen Zeit selbst bezüglich des Glaubens der Kananiter. Und diese Informationen sind sehr, sehr nützlich, um viele Dinge in der Bibel nun vor diesem Hintergrund besser beleuchten zu können. Weil wir werden sehen, dass viele Geschichten in der Bibel sind Anspielungen gerade auf das Denken der Kananiter. Und dann kamen auch die Entdeckungen am Ende des 19. Jahrhunderts der Tafeln von Tell el Amarna. Das sind Keilschrifttafeln, die man in Ägypten entdeckt hat, eben in Tell el Amarna. Aber das waren Briefe, die kananitische Könige aus Kanaan nach Ägypten zum Pharao geschickt haben. Und diese originalen Briefe aus dem 2. Jahrtausend vor Christus geben uns natürlich auch viele Informationen über die Geschichte und das Denken der Kanaaniter. Nun wollen wir Israel sehen im Verhältnis zur Religion Kanaans. Die Geschichte Israels als Volk beginnt mit dem Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus, nach biblischer Chronologie. Sie waren ein Sklavenvolk dort im Nildelta. Sie waren Bauleute, sie mussten Pithom und Ramses bauen und waren Viehzüchter. Nach dem Auszug aus Ägypten lebte Israel 40 Jahre in der Wüste, im Sinai. Und da lebten sie auch als Viehzüchter. Ihr Leben wurde völlig neu geordnet durch das Gesetz Mose, das ihnen am Sinai, am Berg Horeb, gegeben wurde. 2. Mose 19 und folgende. Ganz am Anfang gab Gott ihnen als Zusammenfassung des Gesetzes die 10 Gebote. Und die sind nun sehr, sehr wichtig im Verhältnis eben zu anderen Religionen. Wir lesen aus 2. Mose 20 das erste und das zweite Gebot. 2. Mose 20, Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde ist. Und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten und am vierten Glied, der, die mich hassen, und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten. Wir sehen, die 10 Gebote sind nichts anderes als als die schärfste Kritik an allen anderen Religionen der Welt. Das ist ja im Grunde genommen ein
gewaltiges
Ärgernis in unserer heutigen Gesellschaft, in der multikulturellen, idealen Gesellschaft, wo es keine absolute Wahrheit gibt und wo alle Religionen in wunderbarer Toleranz zusammenleben sollen und könnten, und können, ja, so wie das uns in den Medien auch dargestellt. Da darf man natürlich nicht als Vertreter einer Religion sagen, die anderen Religionen sind falsch, ja. Aber die 10 Gebote, die betonen, ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter neben mir. Das verurteilt alle Religionen und stellt den Glauben an den Gott Israels als den allein wahren Glauben da. Und weiter ist es eine Kritik an all diesen Statuen und Bildern, die in den Religionen weltweit Verwendung finden. Denn das zweite Gebot verbietet jegliche Verehrung von Bildern. Weiter gab Gott Israel Anweisungen, dass sie einen Tempel bauen sollten. Das war zuerst die Stiftshütte, dann der Tempel Salomos in Jerusalem. Ein Tempel als Zeugnis für den einen wahren Gott. Dieser Aufruf zum Tempelbau findet man in 2. Mose 25, 8. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und in 5. Mose 12, 13 bis 14 finden wir die Anweisung, dass im verheißenen Land Israel nur einen Ort der Anbetung und der Opfer haben sollte. Es gibt nur einen wahren Gott. Nun, so war also Israel nach der Trennung von der ägyptischen Religion in der Wüste vorbereitet für die Konfrontation im Land mit einer neuen Religion, mit der Religion der Kanaaniter. Aber dieser Übergang aus der Zeit des Viehzüchtens hinüber in das Land, wo sie nicht nur Viehzüchter sein sollten, sondern auch Agrarleute, also Bauern, die den Boden bearbeiten, das war ein ganz kritischer Übergang. Auf dem Blatt unter Einzug in das verheißene Land habe ich geschrieben, Übergang von der Viehzucht zur Kombination Agrarwirtschaft im fruchtbaren Teil des verheißenen Landes und Viehzucht in der Wüste Judäa, im Negev und im Jordantal. Ich muss das vielleicht erklären. Zum Beispiel Galiläa, die Scharon-Ebene am Mittelmeer, das sind die ganz fruchtbaren Gebiete Israels. Das war von Gott vorgesehen, speziell eben für Ackerbau. Aber die judäische Wüste, das war auch eine Wüste zur Zeit, als die Israeliten ins Land hineingingen, das war aber nicht eine tote Wüste. Auf Hebräisch gibt es verschiedene Wörter für Wüsten. Eine tote Wüste, die ein vertrocknetes Land ist, heißt in der Bibel Zia. Aber diese Wüste, die Wüste Judäa, heißt Midbar. Und das heißt eigentlich ein Ort, wo man Kleinvieh aufzieht. Midbar kommt von der Wurzel Hidvir und das bedeutet Kleinvieh züchten oder füttern. Ja, also die judäische Wüste, die blüht ja richtig auf in der Regenzeit, von Herbst bis Frühjahr. Und so ist das ein idealer Ort, um dort Schafe und Ziegen grasen zu lassen. Aber dadurch, dass eben das Land Israel aufgeteilt ist in dieses Ackerland und in diese Wüste geeignet für Kleinviehzucht, konnte man strikt zwischen Viehzucht und Ackerbau trennen. Das ist im Nahen Osten ganz, ganz wichtig. Warum? Weil überhaupt in den Mittelmeerländern die Bodendegradation, also die Verschlechterung und die Verwüstung des Bodens eine ganz große Gefahr darstellt. Und nun, Schafe, wenn die das Gras abfressen, und noch schlimmer, Ziegen, die noch tiefer unten die Grasnarbe abbeißen, die können in kürzester Zeit fruchtbares Land in Wüste verwandeln. Und darum musste man im Land Israel ganz strikt zwischen diesen Bereichen trennen. Und so konnte eben das fruchtbare Land fruchtbar bleiben. Und in der Wüste war das ideal, um Schafe und Ziegen zu züchten. Das erklärt übrigens auch den Ausdruck, wenn Gott zu Mose sagt, in 2. Mose 3, dass er sie in ein Land bringen wird, das von Milch und Honig fließt. Die judäische Wüste fließt von Milch, von der Milch der Schafe und Ziegen. Und das Ackerland, das fließt von Honig. Dwasch ist nicht nur der Bienenhonig, sondern auch der Honig aus den Früchten, Datteln und so weiter, den man eben künstlich herstellt. Und so ist also das Ackerland, das ist das Land des Honigs, und die Wüste, das ist das Land der Milch. Nun, wie gesagt, Israel musste von Ägypten und der Wüstenwanderung her nun einen Übergang schaffen. Aus Viehzüchtern sollten auch Bauern, Acker bauen werden. Und da bestand nun die große Gefahr, dass sie verführt wurden durch die kananitischen Fruchtbarkeitskulte. Die Kananiter hatten ständig Angst, dass ihre Ernte eine Missernte wird. Und das mit gutem Recht, denn Israel ist völlig abhängig, das Land Israel ist völlig abhängig vom Regen. Wenn der Regen eben in der Zeit ab Herbst, nach dem Laubhüttenfest, nach biblischer Zeitrechnung, da soll der Regen kommen, wenn der nicht einsetzt, oder wenn dann auch der Spätregen, das ist dann das Ende der Regenzeit im Frühjahr, wenn es dort nicht genügend Niederschlag gibt, dann riskiert das eine Hungersnot. Und so haben sich die Kaniter gesagt, wir machen Rituale, Baalsrituale mit dem Fruchtbarkeitsgott Baal, und dann werden wir uns eben die kommenden Ernten sichern können. Nun, Israel kam aus einem Land, aus Ägypten, wo man überhaupt nicht abhängig war vom Regen. In Ägypten regnet es sehr, sehr wenig. Und die ganze Fruchtbarkeit in Ägypten wird gegeben durch den Nil. Der bringt aber Wasser aus Schwarzafrika, wo es natürlich auch regnet, wenn im Nahen Osten eine Hungersnot ist und Trockenheit herrscht. Nun mussten sie also abhängig werden vom Regen im Land Kanaan, und das brauchte Vertrauen auf Gott. Und so waren sie immer in der Gefahr, ja, vielleicht könnten wir uns eben doch diese Kulte, diese Rituale der Kananiter zu Hilfe nehmen, um ganz sicher zu sein, dass es keine Hungersnot gibt. Mose hat das in seiner Abschiedsrede am Ende der Wüstenwanderung so eindrücklich dargelegt. 5. Mose 7, Vers 1. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, und viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, 7 Nationen größer und stärker als du, und der Herr, dein Gott, sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, so sollst du sie ganz und gar verbannen. Hier haben wir diese verschiedenen Stammesnamen, die wir schon gefunden haben in 1. Mose 10. Weiter. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen, noch Gnade gegen sie üben. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter sollst du nicht deinem Sohn geben, und deine Tochter sollst du nicht für deinen Sohn nehmen, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienten. Und der Zorn des Herrn würde wider euch entbrennen, und er würde dich schnell vertilgen. Sondern also sollt ihr ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Bildsäulen zerbrechen und ihre Ascherien umhauen und ihre geschnitzten Bilder mit Feuer verbrennen. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Volk des Eigentums zu sein. Aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und so weiter. Also hier wird gewarnt vor der Gefahr, vor dem Einfluss der kananitischen Religion. Und wir haben 2 Sicherheitsmaßnahmen hier. Es darf keine Mischehen geben mit diesen Götzendienern. Also Israeliten, die an den alleinwahren Gott glauben, dürfen nicht eben sich durch Heirat verbinden mit solchen, die dem Götzendienst angehören. Übrigens neutestamentlich entspricht das diesem Gebot in 2. Korinther 7, wo eine Eheschließung von einem Gläubigen mit einer Ungläubigen oder einer Gläubigen mit einem Ungläubigen ausdrücklich verboten ist. 2. Korinther 7, Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Das ist ein Name für den Satan. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Nicht in einem ungleichen Joch. Das ist eine Anspielung auf das Gebot im Alten Testament, dass man nicht zwei verschiedene Tiere zusammenjochen durfte. Also pflügen mit einem Esel und einem Rind war verboten. Und das ist ja klar, warum? Denn ein Esel hat einen ganz anderen Schritt als ein Rind. Und so durfte man nur Rinder benutzen, also die gleiche Tierart, die zusammengejocht ist. Aber Paulus erklärt, das hat einen geistlichen Sinn. Wir dürfen als Gläubige nicht mit einem Ungläubigen zusammengejocht sein. Das hat natürlich Bezug auf die Ehe, denn das ist das engste Zweiergespann. Nicht nur eine Arbeitsgemeinschaft, sondern es ist umfasst alle Bereiche des Lebens. Und so wird also ganz, ganz eindrücklich geboten, nicht nur empfohlen. Ja, es gibt Leute, die denken, das ist eine gute Empfehlung. Nein, es ist ein Gebot. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das ist ein biblisches Gebot. Ein Gläubiger darf nicht eine Ehe eingehen mit einer Ungläubigen. Und da steckt natürlich der gleiche Grund dahinter, dass eben der Ungläubige einen Einfluss hat auf den gläubigen Partner, der ihn eben wegzieht von dem Herrn. Und so wurde das also in 5. Mose 7 angeordnet, keine Mischehen. Und zweitens, alle Überreste der kanaanitischen Religion sollten vollständig vernichtet werden. Also nicht ins Museum gebracht werden. Ja? Alles total vernichten, damit sie nicht auf die Idee kommen, irgendwie doch solche Rituale dann nachzumachen. Die Gefahr war also die Verführung durch kanaanitische Fruchtbarkeitskulte, die das Ziel hatten, die Fruchtbarkeit des Bodens jährlich neu zu sichern. Nun sehen wir im Buch Josua, da gab es eine teilweise Ausrottung der kanaanitischen Kultur des Götzendienstes. Aber bereits im Buch der Richter, das auf Josua folgt, wird gezeigt, wie es zu einem Niedergang kurz nach dem Tod von Josua kam. Israel wird verführt durch Götzendienst. Der Fall geschieht also bereits in Richter 2, Vers 11. Josua stirbt und schon ist es soweit. Richter 2, Vers 11. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim, also den Baalen. Wir werden noch sehen, was dieser Baal ist. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und gingen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn. Und sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern. Kapitel 3, Vers 5. Und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen des Herrn ihres Gottes und sie dienten den Baalim und den Asherot. Da entbrannte der Zorn des Herrn wider Israel und er verkaufte sie in die Hand Kushan-Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Und dann kommt die erste Richtergeschichte. Also sehr schnell wurde diese Religion tatsächlich zu einem Fallstrick. Aber Gott hat Israel wieder durch Richter aufgeholfen. Später sehen wir wieder, wie Salomo speziell durch die kananitische Religion zu Fall kommt. König Salomo war ein gottesfürchtiger König, aber er hat Gottes Gebote missachtet, hat viele Frauen geheiratet und nicht nur Israelitinnen, sondern gerade heidnische Frauen. Und so wurde das für ihn zum Verhängnis. 1. Könige 11. Und der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, also von der Kanaanitstadt Sidon im Libanon, hethitische, von den Nationen, von welchen der Herr zu den Kindern Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht unter sie kommen und sie sollen nicht unter euch kommen. Gewiss, sie würden euer Herz neigen ihren Göttern nach. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte an Frauen 700 Fürstinnen und 300 Nebenfrauen. Übrigens, Nebenfrauen, das waren richtige Frauen, aber ohne Erbrecht. Das war also diese Unterscheidung, Frau und Nebenfrau, war nur eine erbrechtliche Angelegenheit. Ich lese weiter. Und er hatte an Frauen 700 Fürstinnen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war. Wir sehen, Alter schützt nicht vor Torheit. Da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern nach. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo wandelte der Astoret nach. Von der werden wir noch hören, was das für eine Göttin war. Der Gottheit der Zidonier und dem Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Kamosch, dem Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt. Das ist der Ölberg. Dort hatte er eine Götzenstätte. Und dem Moloch, dem Gräuel der Kinder Ammon. Und also tat er für alle seine fremden Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Da erzürnte der Herr gegen Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte. Und wenn wir der Geschichte weitergehen von Israel, dann sehen wir einen ganz besonderen Höhepunkt, einen totalen Einbruch der kananitischen Religion im 10., 9. Jahrhundert vor Christus. Das war unter König Ahab. Da müssen wir aufschlagen, 1. Könige 16. Ahab war ein König im Nordreich von Israel. Er regierte über die 10 Stämme. Nicht wahr? Nach dem Tod Salomos wurde Israel geteilt in das Nordreich der 10 Stämme und das Südreich der 2 Stämme. Da lesen wir in 1. Könige 16 ab Vers 30. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte, dass er Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und beugte sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Hause des Baal, das er zu Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab tat mehr, um den Herrn, den Gott Israel, zu reizen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Also, durch Ahab, wegen seiner Heirat mit dieser Tochter eines kananitischen hohen Priesters, Isabel, wurde die Religion der Kananiter als Hauptreligion in Nordisrael eingeführt. Es kam also dort zu einem totalen Abfall von dem wahren Gott. In dieser Zeit sandte Gott die Propheten Elia und Elisa. Und darum werden wir nun sehen, die Geschichte von Elia und Elisa sind Geschichten, die alle gegen den Baalskult, gegen die Religion der Kanaaniter gerichtet sind. Im Detail. Aber das war offensichtlich noch nicht genug schlimm. Josaphat, der gottesfürchtige König im Süden, zur Zeit von Ahab, willigte ein, dass es zu einer Verschwägerung kam der beiden Königshäuser. Das heißt also, eine Tochter von Isabel und Ahab heiratete einen Sohn von Josaphat. Und so wurde die kanaanitische Religion dann auch im Süden in das Reich von Juda hineingebracht. Also unter den Königen Joram und Ahasia. Und da wird sogar Athalia, eine Tochter von Isabel, die schafft es sogar, Königin zu werden im Südreich. Und das war eine Frau, die voll verwurzelt war in der kanaanitischen Religion und brachte so eine totale Verführung auch im Südreich. Und so blieb diese Verehrung kanaanitischer Götter auch im Südreich, bis es schließlich zum Untergang kam, 586 vor Christus. Da wurde das Südreich vernichtet. Das Nordreich wurde wegen dem Götzendienst, und zwar Götzendienst der kanaanitischen Religion, endgültig vernichtet, als die Assyrer 722 dieses Reich zerschlugen. Also wir sehen hier Gottes Urteil über diese Religion. Von Religionstoleranz keine Spur. Das brachte den Untergang von ganz Israel. Jetzt kommen wir zu dem Titel Die Götterwelt. Und da schauen wir uns mal den Hauptgott der Kanaaniter an. Das war El. El ist das Wort, das man aus der Bibel kennt, für Gott. Es gibt drei Wörter, die ganz normale Ausdrücke sind für Gott auf Hebräisch. Eloah, kommt besonders oft im Buch Hiob vor. Dann Elohim, das ist der üblichste allgemeine Name für Gott. Kommt über 2000 Mal vor in der Bibel. Und dann El. El heißt auf Hebräisch einfach der Starke. Das kommt von der Wurzel Ul, stark sein. Und so ist El ein allgemeines Wort für Gott, also für den wahren Gott, der eben der Starke ist, der Allmächtige. Ich muss vielleicht noch erklären, dass die Sprache der Kanaaniter, dieser kanaanitischen Stämme, unter denen Israel wohnte, war eigentlich die gleiche Sprache, die Israel sprach. Denn was ist Hebräisch? Hebräisch ist einfach ein kanaanitischer Dialekt. Nicht wahr? Als Abraham in Ur in Chaldäa lebte, da sprach er Akkadisch. Das ist die Sprache, die in zwei Dialekte zerfällt, Assyrisch und Babylonisch. Aber dann wurde er von Gott berufen, auszuziehen aus seinem Land, um ins Land Kanaan zu gehen. Und dort lernte Abraham Kanaanäisch. Und seine Nachkommen sprachen Kanaanäisch. Aber in dieser Familie entwickelt sich ein spezieller Dialekt. Und das ist dann eben das Hebräische. Aber das muss man sich ganz konkret vorstellen. Die Kommunikation mit den Jebusitern und den Hevitern und den Girgasitern war kein Problem. Also das war so wie zwischen Zürichdeutsch und Baseldeutsch. So nahe, ja? Also, das war die Sprache Kanaans. Und das macht nun eben auch verständlich, warum der Hauptgott der Kanaaniter El heißt. Und das ist ein hebräisches Wort. Ja, weil Hebräisch eben eine kanaanäische Sprache ist. Wo kommt El zum Beispiel vor, schon im ersten Buch Mose? Ich schlage auf, 1. Mose 14. Abraham zog er aus, aus Ur in Chaldäa, kam ins Land Kanaan. Und da finden wir in 1. Mose 14 eine Begegnung mit einem kananitischen König. Melchisedek, König von Salem. Das ist Jerusalem. König Melchisedek segnet Abraham. 1. Mose 14, Vers 19. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von El, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei El, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Also jedes Mal, wenn da steht auf Deutsch Gott, steht im Hebräischen El. Melchisedek betete El an. Aber Melchisedek kannte noch den wahren Gott von Noah über Ham. Und den verehrte er immer noch unter dem Namen El. Also er machte mit diesem Abfall der Kananiter nicht mit. Und Abraham, als er ins Land Kanaan kam, mit dem Götzendienst konfrontiert wurde, konnte unterscheiden zwischen den götzendienerischen Kananitern und dem gottesfürchtigen Melchisedek, der Priester Gottes des Höchsten war. Aber schauen wir, wir haben das Problem mit dem Namen. Bei den Götzendienern bedeutete El der Hauptgott und bei den wahren Gottesverehren bedeutete El der wahre Gott. Und Abraham konnte also den Gott El von Melchisedek identifizieren mit dem Gott, der ihm erschienen war, als der Herr, als Jahwe. Wir sehen, das Problem liegt ja eigentlich nicht am Namen, sondern wir müssen uns fragen, wenn jemand von Gott spricht, was meint er mit Gott? Ja, es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich glaube schon an Gott. Ja, ein höheres Wesen. Ja, was ist das, ein höheres Wesen? Das ist auch ein höheres Wesen, oder? Das ist so, diese Vorstellung ist so neblig. Da kann einer irgendetwas meinen mit Gott, ja, irgendeine eine unpersönliche Kraft im Kosmos. Ein höheres Wesen. Aber das nennen Leute Gott. Aber wir brauchen das Wort Gott für den Gott der Bibel. Das gleiche Wort. Also das Entscheidende ist gar nicht das Wort, sondern wir müssen fragen, was meint man mit dem Wort? Und so ist es, einen götzendienerischen Kananiter hätte man fragen müssen, was meinst du mit El? Dann hätte er erklärt, das ist der höchste Gott des kananäischen Pantheons. Das Pantheon ist die Sammlung von vielen Göttern. Ihm untergeordnet ist die Götterversammlung. Also alle anderen Götter sind ihm quasi in einem Parlament untergeordnet. Sie werden genannt von den Kananitern die Versammlung der Gottessöhne. Oder sie werden auch genannt Söhne Els. Oder sie werden genannt Els Geschlecht. El ist der Vater der Göttersöhne. Er ist der Vater der Menschen. Wir verehren ihn als Schöpfer. Da kann man denken, ja, ganz interessant. Ganz interessant. Und dann wird er auch als Stier bezeichnet. Man stellt ihn dar unter dem Bild eines Stiers. Und dieser Stier ist das Symbol für Fruchtbarkeit und Stärke. Da haben wir wieder den gleichen Gedanken wie beim goldenen Kalb. Ja? In 2. Mose 32 hat Aaron von dem goldenen Kalb gesagt, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten heraufgeführt hat. Morgen ist ein Fest dem Jahwe, dem Herrn. Ja, die haben also dieses Stierbild haben sie mit dem Gott der Bibel identifiziert. Aber es war Götzendienst. Sie haben zwar das Wort Jahwe benutzt, aber sie verehrten einen Stier. Und die Kananiter verehrten einen Stier unter dem Namen El. Und sagten, er ist der Segenspender für Nachkommenschaft. Hat quasi die Fruchtbarkeits, die Potenz eines Stiers. Und, wir werden noch mehr sehen, sie verehrten ihn als Vater des Baal. werden gleich noch sehen, wer Baal ist. Und wenn wir dem nachgehen, dann sehen wir, aha, das ist gar nicht mehr der Gott der Bibel. Das ist nicht der Gott Noahs. Hier haben sie gemacht, was in Römer 1 steht. Was wir gelesen haben, sie haben die Herrlichkeit des wahren Gottes verwandelt in das Bild von vierfüßigen Tieren. Ja, ein Stier. Aber eben, das war offensichtlich bei Melchisedek eben nicht der Fall. Der hatte noch diese reine Vorstellung, wer El ist, als der Gott Noahs. Gehen wir weiter zu Baal. Baal wird also bei den Kananitern bezeichnet als der Sohn von El. Er sei der Blitz- und Regengott. Er sei verantwortlich für Regen und Fruchtbarkeit. Zum Teil wird auch er als Stier dargestellt. Baal, das Wort ist eben kananäisch, hebräisch, das bedeutet Herr. Herr oder Besitzer. Der Baal ist speziell ein Herr, der etwas besitzt oder jemanden besitzt. Und darum kann Baal übrigens auch bedeuten Ehemann. Das ist der Mann, der seine Frau besitzt. Sie ist ihm geschenkt. Und interessant ist in diesem Zusammenhang Hosea 2, Vers 16, wo der Prophet Hosea die abgefallenen 10 Stämme zur Umkehr ruft. Und da sagt er, wenn ihr einmal umkehren werdet, werdet ihr Gott nicht mehr nennen, mein Baal. Sondern nur noch mein Mann. Das ist ein Wortspiel, weil die 10 Stämme haben offensichtlich den wahren Gott dann identifiziert mit dem Baal und ihn eben genannt mein Baal. Also diese Religionsvermischung hat in Israel eine ganz wichtige Rolle gespielt und das sieht man aus diesen Wortspielen heraus. Also, Baal war ein Regengott, Blitzgott, verantwortlich für Regen und Fruchtbarkeit, wurde als Stier dargestellt. Aber merken wir etwas ganz Schlimmes. Er wird quasi als Sohn Gottes verehrt bei den Kananitern. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Anspielung auf den wahren Sohn Gottes, den man übrigens schon im Alten Testament kannte. Sprüche 30. Sprüche 30, Vers 4. Da heißt es, wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Der Name seines Sohnes, das ist der eingeborene Sohn Gottes, Jesus Christus. Schon im Alten Testament bekannt. Übrigens ist es ganz klar, der eingeborene Sohn. Ich kann ja nicht sagen, mein Sohn hat gesagt, weil ich 3 Söhne habe. Ich kann auch nicht sagen, meine Tochter hat gesagt, weil ich 3 Töchter habe. Aber wenn ich sagen könnte, mein Sohn hat gesagt, dann hätte ich einen eingeborenen Sohn. Und darum, was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Das ist der eingeborene Sohn Gottes. Nun sehen wir, Satan, der hinter der kananitischen Religion steht, hat also Dinge, die Realitäten sind, hat er vertauscht und verdreht. Aus dem wahren Gott El wurde dieser Stiergott, der quasi der Vater von Baal sein sollte. Aus dem wahren Sohn Gottes wurde dieser Baal. Und nun ganz wichtig, in Verbindung mit dem Baal wurde ein abscheulicher Fruchtbarkeitskult getrieben. Das heißt, zur Ehre von Baal hat man sich der Prostitution hingegeben bei diesen kananäischen Heiligtümern und glaubte durch einen Analogiezauber, wenn man also durch Geschlechtsverkehr werde quasi Baal angeregt, der Erde Fruchtbarkeit zu geben. Das ist das gleiche Denken, wie man das überall in der Magie hat, durch Analogie, zum Beispiel im Voodoo-Kult. Da wird eine Puppe, wird durchstochen. Und das soll quasi als Analogie bewirken, dass die Puppe, die einen bestimmten Menschen symbolisiert, dass dieser Mensch dann eben getötet wird, auf dämonische Art. Also durch Parallelisierung. Dieses Denken durchzieht den ganzen Okkultismus, das findet man in allen Religionen. Es ist eine durch und durch satanische Idee. Und eben durch diesen Analogiezauber und das verbunden mit Prostitution hat man den Baal so verehrt. Wir kommen da noch weiter darauf zurück. Was vielleicht noch zu sagen ist, es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von Ortsnamen im Land Kanaan, wo der Name Baal vorkommt. Zum Beispiel Baal Hazor, habe ich auf dem Blatt, 2. Samuel 13, 23. Baal Hermon, Richter 3, Vers 3. Oder Baal Hammon, Hohelied 8, Vers 11. Und so weiter und so fort. Das weist darauf hin, dass es verschiedene örtliche Ausprägungen gab von Baalskulten. Und jetzt kann man das gut verstehen, wenn man schaut, wie das in der katholischen Kirche ist. Da gibt es die Madonna, Maria, die im Prinzip als eine Göttin verehrt wird. Denn man betet zu ihr und man betet sie sogar an. Denn wenn sie gelobt wird im Gebet, dann ist es Anbetung. Ja, aber es gibt ganz unterschiedliche Madonnen. Es gibt die schwarze Madonna von dort und dort, es gibt die Madonna von dort und dort. Und diese örtlichen Ausprägungen entsprechen den verschiedenen Baalskulten. Auch örtlich unterschiedlich. Und jetzt versteht man, warum so oft in der Bibel gesprochen wird, in der Mehrzahl, sie dienten den Baalin. Ihm ist im Hebräischen die Mehrzahlsform. Richter 2, Vers 11 hatten wir das. Sie dienten den Baalin, das heißt den Baalen an den verschiedenen Orten. Das würde entsprechen, wie die verschiedenen Madonnen werden verehrt in der katholischen Kirche. Im Alten Testament wird Baal weit über 100 Mal erwähnt. Und das zeigt also, es lohnt sich doch mal, sich mit dieser Religion auseinanderzusetzen. Denn sie ist, wir begegnen ihr ständig beim Lesen der Bibel. Zu Ehre von Baal wurden Bildsäulen aufgestellt. Ein Beispiel, 2. Könige 3, Vers 2. Da heißt es von König Joram, dem Sohn Ahabs, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nur nicht wie sein Vater und seine Mutter. Und er tat die Bildsäule des Baal hinweg, die sein Vater gemacht hatte. Nun gab es einen örtlichen Baal, der hieß Baal Sebul, 2. Könige 1, Vers 2. Und aus diesem Namen Baal Sebul wurde Beelzebul im Neuen Testament. Und da sehen wir in Matthäus 12, Vers 24, die Pharisäer benutzen den Namen Beelzebul als Name des Satans. Und nun wird deutlich, die Bibel identifiziert Baal mit dem Satan selbst. Und darum sehen wir also, wie total die Verdrehung war. Die Kanaaniter kannten ursprünglich den wahren Gott, den Vater und auch den Sohn. Und sie haben das alles verdreht, aber es ist nicht nur einfach ein bisschen eine Vermischung, sondern daraus wurde die Verehrung Satans unter einer falschen Maske. Und vielleicht abschließend, die Frage ist ja heute sehr aktuell, wer ist Allah? Und da meinen viele, ja, Allah, das ist das arabische allgemeine Wort für Gott. Al-Ilah, der Gott. Ilah ist das normale Wort auf Arabisch für Gott. ist übrigens verwandt mit Eloah in der Bibel. Ja, das macht nichts, ob das der gleiche Name ist. Wir müssen fragen, was ist das für ein Gott? Nun, bei den alten Arabern wurde Allah verehrt als der Mondgott des kurayschitischen Stammes, aus dem Mohammed kam. Und von daher kommt übrigens das Symbol des Halbmondes über den Moscheen. Aber das wissen die meisten nicht mehr. Aber wenn man Muslime fragt, warum habt ihr einen Halbmond? Werdet ihr kaum eine Antwort bekommen. Gar nicht bekannt, aber der ist da. Und die Araber haben ihn verehrt als Vater von drei Töchtern. Ah, da merkt man schon, das kann ja nicht der Gott der Bibel sein. Gut, Mohammed hat zuerst erlaubt, dass man diese Töchter verehren darf, neben Allah. Aber später hat er gesagt, oh nein, das war eine falsche Inspiration. Das waren Verse von Satan. Das waren die satanischen Verse, die ursprünglich in Sure 53 gehörten. Die wurden dann aber wieder ausgemerzt, eben als satanische Verse. Und Mohammed hat schließlich gesagt, nein, man darf diese Töchter nicht mehr verehren. Und so hat er diesen Allah ein bisschen umgestaltet. Aber es wird von ihm ganz deutlich betont, Allah hat keinen Sohn. Und die ganze Beschreibung im Koran macht deutlich, das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist ein ganz anderer Gott. Und es kommt sogar darauf heraus, es ist ein Antigott. Und wir sehen die Konfrontation. Man kann das Christentum nicht mit dem Islam vereinen, sondern es kommt zu einer Konfrontation, weil es ein ganz anderer Gott ist. Wer steckt dahinter? Nun, die ganze Sache mit Baal Beelzebul zeigt uns, dass ein falscher Gott eben ein Deckname sein kann, wo Satan sich dahinter verbirgt. Und sein ganzer Hass und seine ganze Bosheit ist dahinter versteckt. Gut, jetzt machen wir Pause bis 20 nach. Also wir haben gesehen, dass das Neue Testament Baal mit Satan identifiziert, unter dem Namen Beelzebul. Nun kommen wir nochmals etwas zurück auf El, den Hauptgott der Kanaaniter, der als höchster Gott inmitten der Götterversammlung beschrieben wird. Dazu lesen wir aus 2. Chroniker 18 bis 22. Und zwar geht es hier um König Josaphat, der zu Besuch war bei König Ahab. Und da will Josaphat, dass nun auch ein wahrer Prophet, nicht nur diese falschen Propheten der kanaanitischen Religion, befragt werden. Und da kommt dieser Prophet Micha und erzählt seine Vision. 2. Chroniker 18, 18. Und er sprach, darum höret das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und alles Heer des Himmels zu seiner Rechten und zu seiner Linken stehen. Und der Herr, also Jahwe auf Hebräisch, sprach, wer will Ahab, den König von Israel, bereden, dass er hinaufziehe zu Ramoth und zu Ramoth Gilead falle? Und der eine sprach so und der andere sprach so. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn bereden. Und der Herr sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein in dem Mund all seiner Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch ausrichten. Geh aus und tue also. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt, und der Herr hat Böses über dich geredet. Also, was sieht Micha in der Vision? Er sieht den wahren Gott umgeben vom Heer des Himmels, das sind die Engel. Und da geschieht tatsächlich eine Art Parlamentsbesprechung. Und zwar ganz entsprechend dem, was wir in Hiob 1 und 2 finden. Wo auch die Söhne Gottes, das sind die Engel, von Zeit zu Zeit sich vor dem Herrn versammeln. Und da kommt auch der Satan. Und er wird befragt, woher er kommt und wie er sich verhalten hat gegenüber Hiob. Das heißt also, diese Idee, dass es eine Versammlung der Gottessöhne, die Bnei Elohim, das sind aber die Engel, gibt, das ist absolut richtig. Und das haben die Kanaaniter immer noch gewusst. Und in ihrer Verdrehung des wahren Gottes haben sie auch immer noch von einer solchen Versammlung der Gottessöhne gesprochen. Im Psalm 29,2 zum Beispiel werden die Engel genannt Bnei El, die Söhne Els. Also genau der gleiche Ausdruck, den man bei den Kanaanitern findet. Ich habe ja auf dem Blatt all die Stellen da angegeben, aus Psalm 29, Vers 2, 89, 7 bis 8. Also wir sehen, das ist alles noch ein Wissen von einer ursprünglichen Wahrheit, aber es wurde alles verdreht, aus El wurde ein falscher Gott gemacht. Von dem Wissen um den Sohn Gottes wurde ein falscher, teuflischer Gott daraus gemacht. Aber es ist umso eindrücklicher, dass Micha in 2. Chroniker 18 war also konfrontiert mit der kanaanitischen Religion, wo man glaubte eben, dass es eine solche Versammlung der Söhne Gottes gibt. Und er sah das in seiner Vision, aber vom wahren Gott. Und dieser Geist, der da als Lügengeist auftritt, im Hebräischen steht eigentlich nicht, da trat ein Geist hervor, sondern Haruach, da trat der Geist hervor. Und das meint natürlich den Satan, der dann zum Lügengeist werden sollte im Mund dieser kanaanitischen, also dieser Priester der kanaanitischen Religion. Ja, wir werden dann später auch noch sehen, eben wie viele andere Dinge eigentlich von der Kenntnis der Wahrheit herkommen, die aber dann einfach verdreht worden ist. Jetzt gehen wir zu dem Blatt weiter. Die Götterwelt, Punkt 4, Asherah. Die Asherah, weil dieser Name kommt ja auch so oft vor in der Bibel. In Ugarit, in diesen Texten, die man gefunden hat im 20. Jahrhundert, wird Asherah als die Ehefrau von El bezeichnet. Ja, da merkt man wieder, was ist das für ein El? Der hat eine Frau. Aber dieser El, den Abraham, den Melchisedek verehrt haben, der hatte keine Frau. Darum muss man immer fragen, ja, was meinst du mit dem Ausdruck Gott? Was verstehst du unter diesem Wort? Oder wenn jemand spricht von Allah, was meinst du mit Allah? Weil die arabischen Christen, die nennen den wahren Gott auch Allah. In der arabischen Bibel steht, im Anfang schuf Allah den Himmel und die Erde. Sie brauchen das gleiche Wort, aber sie meinen einen anderen Gott. Das ist der Punkt. Ein Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Ja, also Asherah ist in Ugarit die Ehefrau von El, aber bei den Amoritern ist Asherah die Ehefrau ihres Nationalgottes, Amuru. Und da sehen wir etwas von dieser Verwandlungskunst der Religionen. Die sind sehr flexibel. Da kann man örtlich so verändern, plötzlich ist diese Göttin, dort ist die Frau von einem anderen Gott, eben von Amuru, dem obersten Gott der Amoriter. Im Alten Testament wird die Asherah immer und immer wieder in Verbindung mit Baal erwähnt, dass also auch ihre Symbole neben den Symbolen von Baal aufgestellt wurden. 1. Könige 14, 15, Jesaja 27, 9. Und da scheint es effektiv, dass in dieser örtlichen Ausprägung, mit der die Israeliten konfrontiert waren, dass Asherah wohl eher eine Gefährtin ist von Baal. Aber eben, das muss überhaupt nicht überraschen, weil diese Religionen sehr, sehr flexibel sind. Wir werden das noch mehr davon erfahren. Die Kanaaniter verehrten Asherah als Schöpferin. Das passt ja ganz toll zu den feministischen Theologen und Theologinnen heute, die ja fordern, man müsse die Bibel umschreiben und soll dem nicht mehr beten, unser Vater, sondern Vater und Mutter und so weiter. Das ist nichts anderes als der totale Abfall ins Heidentum, Rückfall in diese Religionen. Also Aschera ist die Schöpferin, die Gebärerin der Götter, aber sie ist nichts anderes als eine reine Götterhure. Sie wird bezeichnet als Kutschu, das bedeutet im Kananäischen Heiligkeit. Nun schlagen wir mal auf, 5. Mose 23, 18. Da warnt Mose gerade vor dem Einzug ins verheißene Land das Volk Israel. Es soll keine Buhlerin sein unter den Töchtern Israels und es soll kein Buhler sein unter den Söhnen Israels. Du sollst nicht den Lohn einer Hure noch den Preis eines Hundes in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Zu irgendeinem Gelübde, denn auch diese beiden sind ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott. Das Wort Buhlerin heißt auf Hebräisch Kedesha, das heißt Heilige. Und das Wort Buhler, Kadesh, Heiliger. Und das sind, gemeint sind kananitische Tempelprostituierte. Sowohl als Mann als auch Frau. Und die werden als Heilige bezeichnet. Und eben die Aschera, die bei diesem Kult eine ganz wichtige Rolle spielte, sie war gewissermaßen das Urbild der Tempelprostituierten. Und wird eben bezeichnet als Heiligkeit. Symbolisiert wurde sie bei den Kananitern durch eingeschlagene Pfähle. Und von daher erklärt sich die oft zu findende Mehrzahlform, die Ascherim oder Ascherot. Das sind zwei verschiedene Mehrzahlformen. Eben durch die Vielzahl dieser eingeschlagenen Pfähle. Ich habe hier auf dem Blatt all die Stellen aus dem Alten Testament aufgeführt, wo eben die Aschera und der Ausdruck Ascherim, Ascherot vorkommt. Wir sehen ständig durchs ganze Alte Testament kommt das vor. Und darum ist es wichtig, dass man etwas davon weiß, denn die Israeliten, die früher das Alte Testament lasen, die kannten diese Dinge. Und darum konnten sie auch manche Zusammenhänge im Text leichter verstehen, weil sie den Hintergrund wussten. Und wir können das auch, indem Gott es so gefügt hat, dass wir eben zu Informationen, gerade auch durch die Archäologie, gekommen sind, die absolut hilfreich sind, um den Hintergrund noch besser verstehen zu können. Aber davon später mehr. Eine weitere Göttin ist die Astarte. Die entspricht der babylonischen Ishtar. Sie wurde verehrt als Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin, auch als Kriegsgöttin. Und darum versteht man, warum die Rüstung Sauls im Haus der Astarte in 1. Samuel 31, 10 aufgehängt wurde, nachdem die Philister, die auch dieser Religion angehörten, ihn besiegt hatten. Die Astarte wurde verehrt als Himmelskönigin, Jeremia 7, Vers 18, 44, 17 bis 18. Und nun ist es ganz interessant, eine Göttermutter mit dem Namen Himmelskönigin. Denn im Marienkult spielt dieser Name eine ganz wichtige Rolle. Lateinisch wird die Maria genannt Regina Coeli, die Himmelskönigin. Und wir haben in der ersten Stunde bereits gelesen aus Richter 2, dass sie die Astoret, das ist die Astarte, verehrt hatten, als die Israeliten zum ersten Mal in diese Religion hineinfielen. Also da haben sie diese Himmelskönigin schon damals verehrt. Und bei Jeremia sind wir ganz am Schluss dieser Zeit, wo diese Religion gefährlich war für die Israeliten, nämlich kurz vor dem Untergang Jerusalems im Jahr 586. Da verehrten viele Zeitgenossen Jeremias die Himmelskönigin. Auch sie wurde bei den Kananitern als eine Götterhure verehrt und weiter als Göttin des Abendsterns, die Venus. Diese Göttin stand ganz besonders in Verbindung mit Sidon, wie wir sehen aus 1. Könige 11, 5, 33. Was vielleicht auch noch hinzuzufügen ist, wir finden ja in allen Religionen diesen Hang zur Verehrung einer Göttermutter. Obwohl da ja keine wirkliche Wahrheit dahinter steht. Ja? Wir haben gesehen, bei Gott als Vater, da steht die Religion, da steht die Realität dahinter, dass Gott Vater ist, und bei dem Sohn Gottes, wenn Baal als Sohn Gottes verehrt wird, sehen wir, dass ursprünglich die Wahrheit dahinter steht, dass es tatsächlich Gott, den Sohn, gibt. Aber wie ist das mit der Göttermutter? Diese Verehrung geht eigentlich zurück auf 1. Mose 3. Eva ist ja gefallen. Durch sie kam das Problem der Sünde auf. Aber als Gott dann die Verheißung gegeben hatte, in 1. Mose 3, Vers 15, zur Schlange sprechend, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier kündigt Gott an, es wird einmal ein Nachkomme von Eva erscheinen und er wird die Macht des Bösen besiegen. Eigentlich hätte Adam damals seiner Frau einen neuen Namen geben können. Denn durch den Sündenfall kam ihr der Tod in die Welt. Da hätte er sie nennen können Mavet, Tod. Aber nach dieser Verheißung gibt Adam seiner Frau zwar einen Namen, einen neuen Namen, aber der heißt genau das Gegenteil. Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Chava, Eva. Denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Chava, griechisch ausgesprochen Eva, heißt Leben. Warum gibt er ihr nicht den Namen Tod, sondern Leben? Weil Adam glaubte an die Verheißung Gottes, dass trotz des Sündenfalles Gott einmal den Erlöser senden wird. Und dieser tiefe Glaube Adams kam in dieser Namensgebung zum Ausdruck. Vorher hieß ja seine Frau Isha, Männin, 1. Mose 2, Vers 23. Das war ein Wortspiel, weil sie vom Mann genommen ist, hieß sie Isha, und Ish heißt Mann. Nun hat sie den Namen Chava, Leben. Nun wussten die weiteren Nachkommen in der Menschheit, wussten bis auf Noah, Eva ist die Mutter aller Lebendigen. Aus ihr kommt diese Linie, die schließlich zu dem führen wird, der Leben bringen wird und den Satan besiegen wird. Aber wieder durch die Perversion im Denken, wir haben in Römer 1 davon gelesen, wie sie haben sich für Weise ausgegeben und sind zu Toren geworden. Und sie haben die Wahrheit verdreht in die Lüge. Und so kam eben sehr früh diese Verehrung Evas als eine Göttermutter, die Leben gibt. Und darum werden diese Göttinnenvorstellungen in den alten Völker immer wieder mit der Betonung auf die Fruchtbarkeit, auf das Leben spenden, eben ausgerichtet. Und das findet sich immer wieder eben bei Asherah oder Astarte, immer wieder diese Beziehung eben zum Leben, aber so pervers, eben weil wir gesehen haben, Asherah war eigentlich eine Götterhure, und desgleichen Astarte. Dann haben wir auf dem Blatt noch ausgelassen, und in dem dritten Punkt, Dagan oder Dagon. Diesen Gott kennen wir als Gott der Philister, in Richter 16, 23, dann auch 1. Samuel 5, Vers 1 und folgende, wo wir die Geschichte haben, die Bundeslade, die gestohlen wurde, wurde ins Haus Dagons gestellt. Dagon wurde verehrt in der kananitischen Religion als Vater von Baal. Und darum verstehen wir also, Dagon war also offensichtlich bei den Philistern identisch mit eben El, den wir unter Punkt 1 schon behandelt haben. Die Philister kamen ja ursprünglich aus der Ägäis, sind die eingewandert, aber auch dieses Volk hat dann die kananitische Religion mit gewissen örtlichen Anpassungen übernommen. Und so ist also Dagon der Hauptgott der Philister. Wir finden in der Bibel auch Ortsnamen, wie zum Beispiel Beth Dagon in Josua 15,41. Und dann ein anderer Ort, ein Beth Dagon in Josua 19,27, im Stammesgebiet von Aser. Ja, so viel zu Dagon. Dann gehen wir weiter auf dem Blatt, was wir noch nicht behandelt haben, Anat. Diese Göttin Anat wurde in Kanaan und Ägypten verehrt. Sie gilt als Tochter Els. Also Baal war ein Sohn Els, Anat eine Tochter. Sie wurde verehrt als Kriegsgöttin, als Himmelsgöttin, als Herrscherin der Götter. Starke Betonung auf Jugendlichkeit. Würde sehr gut passen zu dem heutigen, zu den heutigen Idealen, ja. Also es passt absolut zum Anat-Kult. Lebens- und Gebärkraft. Gebärkraft ist heute weniger wichtig, aber Lebenskraft, ja. In Ugarit spricht man wörtlich in den Texten von der Jungfrau Anat. Auch wieder interessant, wenn wir denken an den Madonnenkult. Jungfrau Anat, obwohl sie aber beschrieben wird, auch wieder als eine Götterhure. Das ist für die kein Problem, das bringen die alles zusammen. Das gehört zu dieser unglaublichen Flexibilität der Religionen, dass sie mit Widersprüchen kein Problem haben. Das findet man auch im Gespräch mit Hindus. Da können totale Gegensätze können da ausgeübt und geglaubt werden. Für sie kein Problem. Im Hinduismus sind Widersprüchlichkeiten gerade einen besonderen Ausdruck von Religiosität. Diese Anat wird dargestellt bei den Kananitern als blutrünstige, mit Schädeln geschmückte Göttin, die sich am Niedermetzeln förmlich berauschen kann. Wie gesagt, sie war die Schwester von Baal in ihrer Vorstellung, aber auch seine Geliebte. Und merken wir, wie pervers die ganze Religion ist. Das ist nichts anderes als Inzest. Sie wird dargestellt als Kuh und Baal als Stier. Wir werden dann noch sehen, sie ist die Besiegerin des Gottes Mot. Mot heißt übrigens Tod. Mot, Mavet, das ist das Gleiche. Dem Mörder Baals. Sie hat also ihren Bruder Baal zu einer Gelegenheit in der Mythologie gerecht. Man findet diese Göttin in Ortsnamen. Wir finden in Josua 9, Vers 32 den Ort Beth Anat, Haus von Anat. Und ebenso Richter 1, Vers 33. Nun gehen wir ein bisschen schnell weiter. Mot, diesen Gott habe ich schon erwähnt. Sein Name bedeutet Tod. Er verkörpert die Sommerhitze und die Dürre im Land Kanaan. Also die Zeit so von Juli, August, das ist die Zeit der Sommerhitze, wo alles austrocknet, alles in die Dürre übergeht. Er gilt bei den Kananitern als Feind Baals. Einen weiteren Gott, der aber in der Bibel nicht so direkt erwähnt wird, Reshef, das ist der Gott der Pest, Wächter der Unterwelt. So dann Eshmun Shulma, das ist der Gott der Gesundheit, des Wohlergehens. Also Gesundheit und Wohlergehen war auch für die Kananiter ein Ideal, nicht nur in unserer Gesellschaft. Koschar war der Gott der Handwerker und Erfinder, der Urheber von Dichtung, Magie, Musik, Fischereigeräte, Goldschmied. An wen erinnert Koshar? An Tubal-Kain. Merken wir, aus der Zeit vor der Sintflut, ein sehr erfolgreicher Nachkomme von Kain wird erwähnt in 1. Mose 4. Ich lese ab Vers 19. Und Lamech, das ist der siebte in der Linie von Kain, und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal, dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal, dieser war der Vater aller der, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Und Zilla, auch sie gebar Tubal-Kain, ein Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Also der große Künstler aus der vorsintflutlichen Zeit, das war Tubal-Kain. Und offensichtlich in der Erinnerung über Noah, Ham, hat man diesen Tubal-Kain vergottet als Koshar und gleich noch mit Jubal auch noch vereinigt. Denn Jubal war ja der Vater der Musiker, haben wir eben gelesen. Und das findet also Ausdruck in Koshar, dem Gott der Handwerker, Musiker und Erfinder. Und der Goldschmiede, ja. Das war also sehr oft in diesen alten Religionen, dass Personen, die wir aus der Bibel kennen, dass die später vergottet worden sind. Nicht nur Eva, auch andere. Horon wurde verehrt als Gott der Unterwelt. Wir kennen ihn aus Ortschaftsnamen in der Bibel, Josua 10, Vers 10. Und die anderen Stellen auf dem Blatt enthalten den Hinweis auf Bet-Horon, Haus des Horon. Chemosh oder Kamosh war der Nationalgott der Moabiter. Zum Beispiel in 4. Mose 21, 29, in Richter 11, 24 und so weiter. Er wurde bei den Moabitern als Königs- und Kriegsgott verehrt. Milkom war die Nationalgottheit der Ammoniter. Milkom heißt König. Diesen Gott finden wir erwähnt in 1. Könige 11, 5 bei Salomo, 2. Könige 23, 13 und so weiter. Chemosh und Milkom sind also lokale Erscheinungsweisen desselben Gottes. Und man kann diese Götter wohl identifizieren mit Baal bei den Kanaaniten auf der anderen Seite des Jordans. Jephtha in seiner langen diplomatischen Rede in Richter 11 bezeichnet Chemosh als Gott der Ammoniter. Also dieser Chemosh, Nationalgott der Moabiter, nennt Jephtha Gott der Ammoniter. Und das zeigt eben diese Identität zwischen Chemosh und Milkom. Das war austauschbar. Aber interessant ist Folgendes. Jephtha spricht nicht von einem Götzen, sondern von einem handelnden Wesen. Denn er sagt dort in Richter 11,24, warum wollen wir uns eigentlich mit euch streiten, wir Israeliten mit euch Ammonitern? Kamosch hat euch euer Land gegeben und Jahwe hat uns unser Land gegeben. Also er spricht über Kamosch wie über eine wirklich handelnde Person. Nun, das ist auch richtig so, denn wir müssen immer bei den falschen Religionen unterscheiden zwischen dem Götzenbild und den geistigen Realitäten, die dahinter sind. Der Götze, das ist reine Materie, da kann man den Fuß reintreten und das Gebilde geht kaputt, es geschieht nichts. Aber die Bibel sagt, dass hinter den Götzen sich Dämonen, gefallene Engel, verehren lassen. Und so wird das ausdrücklich gesagt in 1. Korinther 10, Vers 20, dass das, was die Heiden ihren Götzen opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen. Und so bezeichnet Jephtha also Kamosch als den gefallenen Engelfürsten an der Spitze der Ammoniter. In Epheser 6, Vers 12 werden die gefallenen Engel ja bezeichnet als Fürstentümer und Gewalten und auch weiter als Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und so sehen wir, dass also gefallene Engelfürsten über verschiedene Stämme und Völker regieren. Zum Beispiel in Daniel 10 wird gesprochen über den Fürsten von Persien. Und im Zusammenhang wird deutlich, das ist ein Engel, der damit gemeint ist. Oder im gleichen Kapitel der Fürst des Königreiches Griechenland. Und das ist auch im Zusammenhang ein Engel, der eben hinter dem Herrscher von Griechenland als dämonische Macht stand. Und die Beziehung ist sehr direkt, denn das war von alters her war das sehr üblich, dass sich Politiker eben durch Wahrsager und durch Medien, spiritistische Medien, beraten ließen in ihren Entscheidungen. Und so kann man zeigen, wie eben diese Beeinflussung aus der Welt der Finsternis in die Politik, in die Weltherrschaft eine sehr direkte Beeinflussung ist. Und das ist auch heute noch so. Von Ronald Reagan weiß man das sehr genau, dass er, dass für ihn die astrologische Beratung sehr wichtig war. Und auch andere große Leute. Und dort sieht man diese direkte Inspiration sehr offensichtlich. Und bei anderen ist es viel versteckter. Ja, wir gehen weiter. Tammuz, das war eine sumerische Vegetationsgottheit. Tammuz war der Liebhaber der Göttin Ishtar oder Astarte, die wir vorhin behandelt haben. Und es gibt bei den Babylonen einen Mythos, der davon berichtet, dass ein Verrat der Ishtar dazu führt, dass Tammuz sterben musste. Und so haben die Babylonier dann einen Kult entwickelt, alljährlich, wenn die Vegetation vertrocknet, vorbei ist, im jahreszeitlichen Wechsel, da haben die Frauen den Tod von Tammuz als Fruchtbarkeitsgott beweint. Und nun in Hesekiel 8, Vers 14 wird berichtet, wie Hesekiel in der Vision sieht, wie Israeliten, Juden, im Tempel Gottes in Jerusalem den Tammuz beweinten, also diesen Kult durchführten. Hesekiel 8, Vers 14. Und er brachte mich an den Eingang des Tores des Hauses des Herrn, das gegen Norden ist. Und siehe, dort saßen die Frauen, also Jüdinnen, welche den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Du sollst noch weitere, noch größere Gräuel sehen als diese. Tammuz wurde offensichtlich damals identifiziert mit Baal, weil da gab es einen gleichen Kult, wie wir gleich noch sehen werden, von Baal als Fruchtbarkeitsgott, der stirbt und später wieder aufersteht. Also, wir kommen da gleich darauf, gehen aber zuerst noch weiter zu den Astralgöttern. Die Kanaaniter haben auch die Sonne angebetet. Die Gottheit Shemesh, das heißt Sonne auf Hebräisch, kommt in Ortsnamen vor. So haben wir in Josua 15, 17 zum Beispiel den Ort Ein Shemesh, Quelle der Sonne. Oder wir haben den Namen Beit Shemesh, Sonnenhaus, in Josua 15, Vers 10 und anderen Stellen. Oder Ir Shemesh, Sonnenstadt, Josua 19, 41. Ja, das sind alle diese kanaanitischen Ortschaftsnamen, die dann unter Josua erobert wurden. Auch der Mondkult wurde betrieben. Im Alten Testament findet man die Spuren zum Beispiel im Ortsnamen Jericho. Denn Jericho kommt von Jareach und das heißt Mond. Also Jericho kann man übersetzen mit Mondstadt, Josua 6. Das war die erste Stadt, die gefallen ist bei der Eroberung durch Israel. Weiter sieht man auch, dass der Tierkreis, also die Sternkonstellation der Astrologie, als Götter verehrt wurden. 2. Könige 23, Vers 5. Oder überhaupt allgemein die Sterne in der gleichen Stelle. 2. Könige 23, Vers 5. Und so ist diese ganze Astrologiegläubigkeit von heute ist nichts anderes als pures Heidentum. Nun kommen wir zu ein paar Mythen, die man in diesen Texten von Ugarit im 20. Jahrhundert entdeckt hat. Ich erwähne drei. Baals Kampf gegen Jam. Es gibt einen Text aus dem Baal-Zyklus in Ugarit. Jam, das ist der Gott des Meeres. Jam heißt auf Hebräisch Meer. Mit der Erlaubnis von El greift Jam den Baal an. Aber Jam wird von Baal mit magisch wirksamen Waffen besiegt. Also, man könnte meinen, man sei im Kino, ja, bei Star Wars, Star Wars und so weiter, ja? Wo mit Schwertern, die da Licht aussenden und töten können, das sind diese magisch wirksamen Waffen. Baal kann danach königliche Würde an sich nehmen. Und dieser Mythos hatte für die Kanaaniter eine bestimmte Bedeutung. Das Meer, das brausende Meer, ist der Inbegriff des Chaos. Die Bedrohung, die Instabilität. Aber Baal als einer ihrer wichtigsten Götter oder überhaupt der wichtigste, der sei die Garantie für Ordnung und Sicherheit. Und darum dieser Mythos Baal, der schließlich Jam besiegen kann mit Magie. Ein anderer Mythos, der Palastbau Baals. Da wird geklagt, Baal habe im Gegensatz zu den anderen Göttern keinen Palast. Anat, seine Schwester, verhandelt mit El, dem Vater von Baal, über diese Angelegenheit. Baal und Anat beklagen sich darauf bei Asherah. Baal klagt, ihm werde kein anständiges Essen serviert. Asherah und Anat bringen ihr Anliegen vor El, den Hauptgott. El gibt nun die Erlaubnis und in 7 Tagen wird ein Palast, beziehungsweise ein Tempel, das hebräische Wort Heichal, das oft für Tempel benutzt wird, bedeutet nämlich gleichzeitig auch Palast. In 7 Tagen wird ein Palast, beziehungsweise Tempel gebaut. Baal weiht das Heim mit einem Gastmahl ein. Nun, was ist der Sinn dieses Mythos? Die Kanaaniter wollten damit sagen, ein Gott braucht einen Tempel oder einen Palast, um Ordnung und Sicherheit garantieren zu können. Mit anderen Worten, wenn man diese Götter nicht verehrt mit einem Tempel, dann kann man nicht garantieren, dass es politische und soziale Stabilität gibt. Das ist die Motivation, um diese Götter zu verehren. Und das ist auch bis zum heutigen Tag in den verschiedenen Religionen sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel habe ich das so direkt erlebt. Ich war in Indien und habe ein Ehepaar kennengelernt, das aus dem Hinduismus ausgestiegen ist. Beide haben sich bekehrt. Aber die kamen unter ganz starken Druck von ihren Angehörigen, weil die Angst haben, weil dieses Ehepaar nun nicht mehr diese in ihrer Familie speziell verehrten Götter ehren, dass das eben Unglück über die Familie bringt. Und aus dieser Angst heraus machen die dauernd Druck auf diese Jungbekehrten, dass sie wieder zurückkommen in den Hinduismus. Also das sieht man auch hier. Diese Angst, ein Gott muss verehrt werden, sonst bringt das Unglück. Ein dritter Mythos, der Kampf zwischen Baal und Mot. Baal fühlt sich als Herrscher sicher. Er hat jetzt einen Palast. Er lässt seinem Feind Mot vom Palast berichten. Und dann kommt es zum Kampf. Da geht also Star Wars wieder los. Mot wird besiegt und muss hinab ins Totenreich. Dann kommt eine Lücke im Text und dann erfährt man, dass Baal auch stirbt. Jetzt weiß man nicht genau, warum Baal totgeschlagen wird. Aber Baals Schwester Anat hat Sehnsucht nach ihrem Bruder. Sie tötet Mot. Dann kommt wieder eine Lücke im Text. Und danach liest man, wie Baal wieder heraufsteigt aus dem Totenreich und sich auf seinen Thron setzt. Es gibt einen erneuten Kampf. Mot wird wieder getötet und muss wieder ins Totenreich. Nun, das ist der Vegetationsmythos. Die Sommerhitze und die Dürre im Land Kanaan wird symbolisiert durch Mot, den Gott des Todes. Und das steht im Gegensatz eben zum Aufleben der Vegetation durch Früh- und Spätregen von Oktober bis April. Und also von Herbst bis Frühjahr. Und diese Vegetation wird eben bewirkt nach kananitischer Ansicht durch Baal. Und dieser Regen bringt dann die Ernte des Frühlings, zuerst die Gerstenernte, dann im Juni die Weizenernte und im Herbst dann die Traubenernte. Und so haben die Kananiter also den Wechsel der Jahreszeiten gesehen als ein ständiger Kampf von Baal gegen Jam. Einmal gewinnt der, einmal gewinnt der. Und darum durch die Prostitution zu Ehren von Baal sollte eben bewirkt werden, dass es immer wieder zur Vegetation kommt. Aber jetzt verstehen wir, dass durch die Einführung dieser Religion in Israel unter Ahab, in dem ausgedehntesten Maß, das hat die ganze Moral Israels vollkommen kaputt gemacht. Ja, die 10 Gebote haben ganz klar gelehrt, du sollst nicht Ehe brechen. Und in den Büchern Mose wird auch das Eheleben im Detail sehr genau geregelt, sodass das etwas Schönes ist, das unter dem Segen Gottes steht. Auch die Sexualität als geschützt im Rahmen der Ehe wird alles schön erklärt, aber durch diesen Baalskult wurde die Treulosigkeit der Ehebruch richtig en masse in Israel eingeführt und hat die ganze Moral kaputt gemacht. Also sehr ähnlich, was geschehen ist bei uns seit den 60er Jahren mit der sexuellen Revolution. Da haben wir also wirklich eine ganz eindrückliche Parallele. Und gleichzeitig mit dieser Wende ab den 60er Jahren kam auch dieses massenhaft sich Abwenden von dem Gott der Bibel und von den Normen der Bibel. Also da haben wir eine ganz interessante Parallele. Aber schließlich hat das für das Nordreich Israel geführt zu dem Untergang von Samaria. 721 und im Süden Untergang von Jerusalem 586. Das fordert Gottes Gericht heraus, ganz direkt. Nun haben wir einiges Rüstzeug, um das Weitere besser zu verstehen. Auf der zweitletzten Seite haben wir den Titel Yahweh, der Herr, kontra Kanaans Götter. Ich habe schon erklärt oder angedeutet, die Religionskritik der Bibel. Im Zentrum des israelitischen Tempels, innerhalb der Bundeslade, lagen die Tafeln der 10 Gebote. Also diese Tafeln, die radikalste Verurteilung aller anderen Religionen darstellt. Erstes Gebot, keine anderen Götter. Zweites Gebot, keine Verehrung der Natur, Statuen und Bilder. Wenn das die Leute realisieren würden... Ich habe vor kurzem ein Problem gehabt mit einem Lehrer einer meiner Töchter. Und zwar wegen dem Fach Religion und Ethik. Und zwar wollte er Meditation durchführen. Aber ich sagte, das möchte ich nicht für unsere Tochter. Ah, Sie greifen den Unterricht an. Nein, ich möchte das nicht für meine Tochter. Ich habe nicht den ganzen Unterricht auf den Kopf gestellt. Und dann hat er sich aber dargestellt, das ist doch kein Problem und das sei gar keine buddhistische Meditation, das sei einfach so Meditationstechnik und übrigens sei er auch ein Protestant und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sind für Sie die 10 Gebote auch sehr wichtig. Ja, ja, natürlich. Ja, das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, also so würde ich dann auch wieder nicht verstehen und so, ja. Ich habe dann erklärt, das goldene Kalb, das war gerade der Bruch dieses Gebotes. Ja, also so ist jetzt auch wieder nicht verstehen, ja? Ja, wie kann man sagen, für mich sind die 10 Gebote wichtig, wenn man dann schon beim ersten Gebot kneift? Aber das ist dieses unkonsequente Denken heute, wo man alles miteinander vermischen kann und man merkt die Widersprüche nicht mehr. Sehr religiös, ja? Nun, schauen wir. Die Religion der Kananiter war also am schlimmsten eingefallen in Israel in der Zeit von Ahab. 1. Könige 16, 17, 18 und so weiter. Aber da kommt es zu dieser Konfrontation in 1. Könige 18 zwischen Elia, dem Gott, dem Prophet des wahren Gottes, und den Baalspriestern auf dem Karmel. Und da wird deutlich gemacht, Baal ist ein Versager. Denn Baal kann keinen Blitz vom Himmel werfen. Feuer vom Himmel. Obwohl er der Blitz- und Regengott war. Aber Jahwe kann es. Denn das Feuer kommt auf das Gebet, auf das schlichte Gebet von Elia. Und in dieser Zeit gab es 3,5 Jahre keinen Regen mehr in Israel. Oh, schön dumm. Das hätte doch die fruchtbarste Zeit sein sollen, denn Israel hat ja jetzt das Baalsritual durchgeführt. Aber auf das Gebet von Elia hin gab es keinen Regen mehr in Israel. Und wer kann am Ende der Geschichte da auf dem Karmel schließlich Regen geben? Im Überfluss, das war der Gott Israels. Aber merken wir, wie hilfreich es ist, den Hintergrund der Religion ein bisschen zu kennen, da merkt man, das ist alles eine Parodie über die Religion der Kanaaniter. Da spottet der wahre Gott über den Götzendienst. Und Elia hat auch gespottet. Er sagt, ja, ihr müsst vielleicht ein bisschen lauter rufen, vielleicht schläft er gerade, euer Baal. Oder er ist auf der Reise, oder ist in Gedanken versunken. Ja, und auch dann in 2. Könige 1 habe ich nochmals 2 Fälle, wo unter Elia Feuer vom Himmel kommt und seine Gegner verbrennt. Auch wieder, um zu zeigen, wer kann Blitz vom Himmel geben? Nur der wahre Gott. In 1. Könige 18 haben wir eben die Geschichte, wie Elia bittet um Dürre, aber Baal kann keine Fruchtbarkeit bewirken. Baal ist ein Versager, aber der Herr kann es, am Ende von 1. Könige 18. Nachdem er selbst die Dürre bewirkt hatte und nicht etwa Mot. Auch nicht später bei der Hungersnot in Samaria, 2. Könige 6, 25. Auch nicht später bei der Hungersnot von 7 Jahren, die in 2. Könige 8 erwähnt wird. Ist doch eindrücklich, genau in dieser Zeit von Ahab und seinen Nachfolgern hat Israel so zu kämpfen mit Hungersnot. Und da wird deutlich, wer wirklich die Fruchtbarkeit in der Hand hat. Ja, denn es wird auch gezeigt, Jahwe ist Versorger in Not. Er kann Brot und Fleisch für Elia liefern. 1. Könige 17. Selbst in der größten Not, wo alle hungern, Gott kann die Seinen versorgen. Er wirkt Öl und Mehl in Sarepta. Das ist im Libanon, wo auch die Kanaaniter waren. Aber nur für diese Witwe, die gottesfürchtig war. 1. Könige 17. Dann ist es Jahwe, der Kuchen und Wasser für 40 Tage geben kann, 1. Könige 19, eine so wirkungsvolle Speise, dass Elia dann 40 Tage und 40 Nächte reisen kann. In der Kraft dieser Speise von Gott. Wir finden auch in 2. Könige 4, 1 bis 7, diese Geschichte von Ölvermehrung zur Schuldentilgung. Nicht Baal hat das Öl gewirkt, sondern der Gott Israels. Oder Mehl, Frucht der Erde, als Mittel gegen den Tod im Topf in der Geschichte von 2. Könige 4, Vers 38 bis 41. Durch Elisa, ja? Dann auch die Brot- und Kornvermehrung in 2. Könige 4, 42 durch Elisa. Genau in der Zeit des Baalskult. In der Hungersnot wird gezeigt, wer kann sogar übernatürlich Brot vermehren. Oder die Speisung der Feinde. Eine eindrückliche Geschichte in 2. Könige 6, 22. Die feindliche Armee der Syrer wird von dem Gott Israels gespiesen und dann dürfen sie heimgehen anstatt kriegen. Auch die Hungersnot in Samaria, die so dramatisch endet, 2. Könige 7, ist ganz deutlich auf den Gott Israels zurückzuführen. Es ist auch Jahwe, der der Sunamitin die Lebensgrundlage zurückgibt. In 2. Könige 8 ist das. Dann, Jahwe kann aus dem Tod Leben erwecken. Elia erweckt einen Knaben aus dem Tod. 1. Könige 17 bis 24. Und Elisa kann dasselbe auch in der Kraft Gottes, 2. Könige 4, 8 bis 37. Und noch beim Tod von Elisa wird noch jemand auferweckt, 2. Könige 13, 20 bis 21. Noch nie im ganzen Alten Testament wurden Tote auferweckt. Nur hier, als es zu einer Auseinandersetzung kam mit der Religion der Kanaaniter. Und da glaubte man an Baal, einen Gott, der auferstehen könne aus dem Tod. Ja, woher hat er Kraft für die Auferstehung? Nur der Gott Israels kann Menschen aus dem Tod heraufholen. Also auch das ist ganz bewusst von Gott so gewirkt worden in dieser Zeit, um deutlich zu machen, wer der wahre Gott ist. Wir haben gesehen, dass man bei den Göttern Kanaans, bei El, auch vertraute, dass man Nachkommen bekommen könnte. Aber wer kann eine unfruchtbare Frau mit Nachkommen beschenken? Nur der Gott Israels. In der Geschichte von 2. Könige 4, 8 bis 17. Ja, diese sunamitische Frau. Jahwe kann heilen, sogar Aussatz. 2. Könige 5, das ist die Geschichte von Naaman. Und so muss man also all diese Geschichten sehen bei Elia und Elisa unter dem Hintergrund dieser Mythen, die ich vorhin kurz beschrieben habe. Also auch wenn es darum geht, der Gott Israels kann eine Quelle gesund machen und Tod und Unfruchtbarkeit ein Ende setzen, 2. Könige 2, 19 bis 22. Weiter wird deutlich, nicht die Götter Kanaans, sondern der Gott Israels ist Herr über die ganze Natur. Er kann Raben senden, um Elia zu speisen. Er kann einen starken Wind, ein Erdbeben, ein Feuer, ein Säuseln bewirken am Sinai für Elia, 1. Könige 19, 11. Er kann einen Löwen brauchen, um jemanden zu töten, der seinem Wort nicht gehorcht hat, 1. Könige 20, 36. Er hat den Zufallstreffer in der Hand, als ein Soldat so aufs Geratewohl den Pfeil abschießt und er trifft Ahab genau an der richtigen Stelle. Und dieser Götzendiener muss sterben. Also Gott hat den Zufall in der Hand. Er kann auch den Jordan teilen bei Elia und Elisa, 2. Könige 2. Er kann Bären einsetzen zum Gericht, 2. Könige 2. Und so weiter und so fort. In diesen Geschichten von Elia und Elisa sehen wir auch, wie Gott die Zukunft ganz genau kennt. Ich habe hier all die Stellen aufgeführt, oder fast alle. Und wir finden also in diesen Geschichten genau diese Machtvollkommenheit, die die Kanaaniter ihren Göttern zugeschrieben haben, aber wirklich bewiesen, nicht als Mythos, sondern als geschehene, als wirkliche Geschichte, da im Alten Testament. Übrigens, in den Texten von Ugarit wird Baal auch beschrieben als der Wolkenreiter. Also der Gott, der auf den Wolken kommt. Ausgerechnet in dieser Zeit haben wir Elias Himmelfahrt. Ja? Wie der wahre Gott Elia zu einem Wolkenreiter macht. Nun, wollen wir zum Schluss noch ganz kurz eben sehen, was die Religionen wirklich sind in der biblischen Darlegung. Eine biblisch begründete Religionsgeschichte sieht so aus. Hinter den Götzen der Heiden stehen Satan und seine Dämonen. 1. Korinther 10, Vers 20. Satan möchte sich als höchsten Gott verehren lassen. Jesaja 14, Vers 12. Die Religionen der Menschen sind eine Perversion. Die Herrlichkeit des einen wahren Gottes wird vertauscht in verwesliche Menschen, Tiere oder einfach mit der Schöpfung, mit der Natur identifiziert. Römer 1, Vers 18 und folgende. Satan kopiert die Verehrung Gottes zu seinen Gunsten. Er kopiert den himmlischen Tempel, den es wirklich gibt, Offenbarung 11, Vers 19, und darum haben die Kanaaniter auch Tempel gehabt. Er kopiert die Opfer, die Anbetung, das Gebet, den Priesterdienst, das Prophetentum, die Heilige Schrift, eben in Schriften mit Mythologie. Und er benutzt auch All die Geschichten, die die Menschheit noch wusste von der Erschaffung der Welt, Sündenfall, vorsintflutliche Kultur, Sintflut, Turmbau, Sprachenverwirrung, denn all diese Dinge findet man in den Mythen weltweit bei den verschiedenen Völkern und eben auch bei den Kanaanitern findet man vieles davon. Nun muss ich aber schließen mit auf Seite 4, dem untersten Titel, Bibelkritik und kanaanäische Religion. Die liberale Theologie hat eigentlich den Angriff auf den Glauben in der schlimmsten Weise gemacht über die bibelkritische Sicht des Alten Testaments. Also wenn man an der Uni irgendwo Theologie studiert, dann lernt man Folgendes. Der Glaube Israels sei nur eine Variante der kanaanäischen Religion. Also der Gott Israels sei eigentlich ein kanaanitischer Gott gewesen, den die Israeliten übernommen haben und zum Hauptgott gemacht haben. Und so kann man also sagen, diese bibelkritische Religionsgeschichte stellt den radikalsten und totalsten Angriff auf alle Fundamente des biblischen Glaubens dar. Und das ist auch die Überzeugung von vielen säkularen Altorientalisten, Archäologen und so weiter. Die sehen also den Glauben der Juden und dann der Christen, das ist ja der gleiche Gott. Der Gott des Alten Testaments ist der Gott des Neuen Testaments. Das sehen sie einfach als so in der Entwicklung entstanden aus der kanaanäischen Religion. Aber das Alte Testament ist von Anfang bis zum Ende eine Verspottung der kanaanäischen Religion. Und da wird deutlich gemacht, dass eben der Gott Israels ein heiliger Gott ist, der eben auch die Ehe gestiftet hat und auch die Heiligkeit der Ehe fordert, der eine ganz andere Moral lehrt als eben diese Religionen, die eine Perversion sind. Und wir haben in Römer 1 gelesen, dass gerade durch die Pervertierung der Religionen ist auch die Unmoral und auch die Homosexualität so richtig aufgekommen. Und da sehen wir auch wieder eine interessante Parallele in unserer heutigen Kultur, wo man sich so von dem Gott der Bibel abgewandt hat und genau diese Dinge wieder übernimmt, was man in dieser Religion, was wir da gesehen haben. Und genau in unserer Zeit kommt die Homosexualität wie eine Flutwelle, wie ein Tsunami über unsere Kultur. Das muss so sein. Das gehört zusammen. Das sind geistliche Gesetzmäßigkeiten. Aber das zeigt uns umso mehr, wie wir mit diesem Multikulti-Trend nicht mitmachen dürfen. Wir kennen eine christliche Toleranz. Und die heißt, ich liebe auch die Menschen, die anders glauben und anders denken als ich. Weil Gott alle Menschen liebt. Aber ich habe für mich die völlige Überzeugung, dass der Glaube an Jesus Christus der einzig wahre Glaube ist. Dass die Bibel die alleinige Wahrheit bringt. Diese Überzeugung, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Aber das hat nichts mit Intoleranz zu tun. Intoleranz im bösen Sinn ist die Intoleranz, wo man den anderen anfeindet, weil er anders denkt. Den anderen hasst, dem anderen Übles tut. Aber das Evangelium lehrt uns gerade, unsere Feinde zu lieben. Gutes tun denen, die uns hassen und die uns verfolgen und die uns verleumden. Und da wird auch deutlich, dass eben der Gott der Bibel ein anderer Gott ist, als der Gott in all diesen Religionen, die auch heute wieder Bedeutung bekommen bei uns. Ja, wir wollen schließen.